So, guten Morgen zusammen. Also wir waren gekommen, da vor 3 Wochen, bis zur Seite 195. Wir haben noch gesprochen von dem Eintrag hier aus dem Frühjahr 87, wo es darum ging, um die Metaphysik, dass die Philosophen da immer wieder drauf hineinfallen. Und die Frage ist, ob das eben ein Hineinfall ist. Das ist ja auch die grundsätzliche Aussage von Kant, dass wir unweigerlich metaphysisch denken. Auch schon Aristoteles sagt, wenn man die Philosophie ablehnt, philosophiert man schon. Also es geht gar nicht anders, es wird nicht los, sondern das gehört dorthin. Er geht ja dann gleich weiter und sagt, diejenigen, die das nicht wollen, die sollen am besten gleich schon sterben. Weil das gehört zum Leben dazu, in seinem Protreptikus, wo er das so anspricht in der Werbung für die Philosophie. Sie kriegen da auch noch wieder ein Papier. Jetzt setzt er, die Frage ist, ob von Ihnen noch jemand irgendwas nachtragen, einwenden, ergänzen oder so wollte vom letzten Mal. Sonst setzen wir also jetzt neu ein, darf im Ende 86, Frühjahr 87, Psychologie des Irrtums, wo er hier so merkwürdigerweise jetzt an der Absicht so ansetzt. Wir haben von alters her den Wert einer Handlung, eines Charakters, eines Daseins in die Absicht gelegt, in den Zweck, um dessen Willen getan, gehandelt, gelebt werden ist, worden ist. Diese uralte Idiosynkrasie des Geschmacks nimmt endlich eine gefährliche Wendung, gesetzt nämlich, dass die Absicht und Zwecklosigkeit des Geschehens immer mehr in den Vordergrund des Bewusstseins tritt. Damit scheint eine allgemeine Entwertung sich vorzubereiten. Alles hat keinen Sinn. Diese melancholische Sentenz heißt, aller Sinn liegt in der Absicht, und gesetzt, dass die Absicht ganz und gar fehlt, so fehlt auch ganz und gar der Sinn. Gucken wir so dorthin. Tatsächlich hat das Wort Sinn die Kernbedeutung Weg. Daher gehört dann so Worte wie Gesinde, die mitziehen auf dem Weg, Gesindel, das da am Weg lauert, um einen zu überfallen oder so, das gehört dort hinein. Wir haben zum Teil das ja auch als Wort, wir haben im Uhrzeigersinn, nicht, wo sie es ganz deutlich als Richtung haben. Im Französischen auch Saint-Sonique, nicht? Das ist die Einbahnstraße oder so. Also das hat tatsächlich diese Bedeutung, die drinsteckt. Und dann, wenn Sie sich noch erinnern, die 4 Ursachen bei Aristoteles. Ursache hieß das, was ein Mögliches wirklich macht. Das ist die klassische Definition von Ursache. Deswegen darf man eigentlich Gott nicht Ursache nennen, denn der macht nicht bloß Mögliches wirklich, sondern auf den geht auch die Möglichkeit zurück. Das ist also schon nochmal was anderes. Aber da werden also die 4 Ursachen genannt, das Woraus, das ist das Material, das Wodurch, das ist die eigentliche, das was heute mit kausal nur noch gemeint wird, die Wirkursache. Hingehört. Und für die Alten ist die erste Ursache das Wozu. Das ist die entscheidende, weil ohne ein Wozu fängt man nichts an. Und ist es ja auch gerade ein bekanntes Nietzsche-Wort zu sagen, wer ein Wozu kennt, erträgt auch jedes Wie. Also wo er das selber also auch sieht und dass das mit hineingehört, dass tatsächlich das Wozu hingehört, ob ich jetzt das Wozu einfach Zweck nennen soll. Zum Zweck gehört als Bezugsbegriff Mittel. Während wenn ich sage Sinn, dann ist es eigentlich ist das Wort nicht Mittel, was dann dorthin gehört, sondern der Sinn bezieht sich auf den Weg selber wie auf das Ziel und gibt dem Bedeutung, sagen wir mal so. Das ist ja auch eine eingewöhnte Bedeutung von Sinn, die Bedeutung von etwas. Was damit gemeint sei. Tatsächlich, da wo Freiheit handelt, geht es um das Wozu. Und da der Mensch eben anthropomorph vorgeht, denkt er eben, dass es auch in der Welt dieses Wozu gibt. Die Frage ist, ob es das eben in der Welt gibt. und das ist ja diese besondere Leistung dann der neuzeitlichen Wissenschaft, auf diesen Zweck zu verzichten. Von Spähmann mit seinem Mitarbeiter Löw gibt es ja ein extra so ein dickes Buch, Die Frage wozu, die Neuauflage überarbeitet nach dem Tod auch von Löw, hat einen anderen Titel, den weiß ich jetzt im Moment nicht auswendig, aber die klassische Band, die erste Ausgabe hieß Die Frage wozu, wo die das weggelassen haben und reden eben nicht mehr von Teleologie, sondern eigentlich nur von Teleonomie. Also sie sagen, es sieht so aus, als ob. Und deswegen bleibt die Rede mit dem Reden in der Wissenschaftsjournalistik bis heute da. Ein besonderes Beispiel hat sich mir eingeprägt, das ist schon ein paar Jahre her, ein Artikel, in dem es darum ging, dass in schlimmen Zeiten der Klee einen Stoff entwickle, wodurch dann bei den Kühen Scheinschwangerschaft eintrete, sodass weniger Klee gefressen wird. Ich habe mich sehr gewundert, dass der das also schreibt oder so, dass da also ein Wozu eingeführt wird. Tja, ich weiß nicht, war damals, glaube ich, in der Züricher, meine ich, hätte ich das gelesen seinerzeit.
Die Entstehung ist unter Umständen so wechselseitig, dass sich das Wozu eben entzieht.
So ist es, das kann man doch wirklich sagen, dass man es nicht weiß, genau.
Es ist einfach das Mögliche, was rechtlich
wird. So ist, ja.
Und das hat ja auch Zusammenhänge.
Ja, und die Alten sagen, das sei die erste und eben die Neuzeit lässt es weg. Sodass also kausal eigentlich für die Leute heute nur noch die Wirkursache beschreibt, die Zusammenhänge in der Regel. Spähmann hat aber eingetreten, nein, andersrum, der Hund läuft wirklich zum Wassernapf, weil er Durst hat und trinken will. Er sagte, da beißt die Maus keinen Faden ab, das hält er fest, dass das so hingehört. Dass da wirklich Absicht eine Rolle spielt. Und nicht bloß, dass aus dem Fehlen an Wasser im Organismus jetzt, also dann wirkungsmäßig, dann das Nächste dann einfach so abläuft. Sondern sagt, nein, der hat Absichten, das Lebewesen hat Absichten.
Und hat er das jetzt als Unterschied zum Menschen gesagt?
Nein, sondern beim Menschen natürlich erst recht, da kommt ja nochmal das Wollen dazu. Ja. Nicht? Wir hatten ja beim Tier haben wir ja nur das Streben, lateinisch Appetitus genannt, nicht? Und beim Menschen haben wir ja die Stellungnahme zum Streben und das nennen wir dann Wollen. Das macht ja auch das bloße Streben, ist erstmal da, aber das Entscheidende ist, dass wir zugleich nicht bloß das Erstrebte erstreben, wie bei den Tieren, sondern dass wir zugleich auch das Erstreben selber nochmal bejahen müssen, mit der spezifisch menschlichen Gefahr, dass wir das zum Hauptthema machen können. Und dann ist es eben verpasst, dass die Leute also dann eben sagen, eigentlich sind sie in die Liebe verliebt, nicht in den anderen. Oder in den Religionen, dass man sagt, ich bin eigentlich in den religiösen Vollzügen da dran und denke gar nicht an Gott oder so. Das ist also ein Thema, was dann in der Ethik nochmal eine wichtige Rolle spielt. Durch diese spezifisch menschliche Konstruktion, dass wir nicht bloß ausgerichtet sind auf Appetitus, sondern dass wir nochmal uns auch zu unserem Streben verhalten. Und ein bejahtes Streben, das nennen wir Wollen. Die vierte ist die Form, die heißen in den Abkürzungen immer das Worin oder so. Ich nenne es das Was. Also das Beispiel war ja Reiterstandbild. Da ist also die fangen wir mit der Absicht an, also mit dem Ziel. Das kann sein, also sich beliebt machen beim Zar oder eben von den Orden kriegen oder Geld kriegen oder überhaupt also da was zu bekommen. Dann ist das wodurch, das ist der Künstler oder man könnte sagen die Gießerei, je nachdem, woran man da jetzt denkt. Dann gibt es das Woraus, das ist die Bronze. Und dann bleibt noch übrig das Was. Die Form, und die Form ist nicht der äußere Umriss, die sagen zwar Morphä und Forma, sondern gemeint ist Reiterstandbild. Und deswegen nenne ich das nicht das Worin, sondern das lieber das Was. Aber es ist, und bei den Lebewesen nennt man dieses Prinzip Seele. Das macht Aristoteles so. Also bei uns ist es also von der Pflanze angefangen, dieses Prinzip, dieses Dynamikprinzip dann, das, was es ausmacht, das ist dann bei den Lebewesen die Seele. man muss also aufpassen, dass die Seele nicht eigentlich also ein Teil ist oder so, sondern eben ein Prinzip, ein Konstituent.
Noch eine Frage hier wegen der Absicht, weil da hat man ja das auch nochmal gesagt, aber das ist ja in Anführungsstrichen, haben Sie aber nachgeschaut, ob der Schopenhauer ist oder so?
Habe ich nicht nachgeschaut.
Dieser Satz?
Ja.
Das macht er ja nicht umsonst.
So ist es. Also das schreibt er einfach hin. Alles, wo ist das mit der Absicht? Man wird jener der Wert des Lebens. Ah ja, jetzt geht es ja weiter im Text hier. Also erstmal stellt er fest, das Naturgeschehen hat keine Absichten. Das hat man eben entdeckt und das passiert. Und sein Beispiel ist ja die Sonne, wie wir nachher sehen werden, dass er die extra ja anspricht, dass die nicht da ihre Wärme verteilt, damit was geschieht, sondern das geschieht eben einfach. Da weist er darauf hin, dass das so läuft. Hier stellt er darauf ab, dass das, wenn man das sagt, man dann genötigt ist, den Wert des Lebens in ein Leben nach dem Tod zu verlegen. Wo haben Sie denn die Absicht in Anführungszeichen? Herr Frey, wo hatten Sie sich denn darauf bezogen? Wo steht denn die Absicht als?
Damit scheint eine allgemeine Entwertung sich vorzubereiten.
Ach ja. Ach so, einfach dieser Satz, alles hat keinen Sinn. Ja. Das ist, das würde ich das sagen, die Leute so einfach.
Ach so.
Ja. Deswegen habe ich ja gar nichts also rausgesucht oder so.
Heißt ja auch allgemeine Entwertung.
Ja, eben. Nicht? Das ist einfach so, ja.
Es gibt ja auch hier dieses, auf Seite 94, das umsonst, ja.
Ja, ja. Dasselbe, nicht? Das klingt da auch wieder an hier, ja. Also das ist nicht zu sehen. Jetzt behauptet er, das führt dann also dazu, den Wert des Lebens in ein Leben nach dem Tod zu verlegen oder, wenn man das nicht will, in die fortschreitende Entwicklung der Ideen oder in die Entwicklung der Menschheit oder die Entwicklung des Volkes oder über den Menschen hinweg, was er selber ja auch sagt. Das hatten wir ja gelesen, der Mensch soll über sich hinaus erziehen und das Weiterführen auf den Übermenschen hin nämlich. Wo also gesagt wird, das Jetzige ist eigentlich nicht das Ziel, sondern es ist ein Unterwegs zu. Ob ich das dann jetzt gleich Mittel nennen muss, das ist eben genau meine Frage. Dass ich Mittel und Zweck, Mittel ist tatsächlich etwas, was es nur gibt im Blick auf etwas anderes hin. Aber beim Sinn muss das nicht so sein, dass das überhaupt völlig leer ist, sondern da ist das Streben selber, kann schon was sein.
Na, mit dem Jenseits sieht man es ja irgendwie im Moment sehr deutlich, dass wenn jetzt das so buchstäblich verstanden wird, dass dann praktisch eigentlich Hunderte von Millionen Menschen auch im Islam eigentlich gar nichts zu tun haben mit dieser Zeit.
Ja.
Weil das Jenseits ist das Wichtige.
So ist es.
Und dadurch wird es vernachlässigt.
Eben.
Und dann entstehen natürlich, wenn man es noch radikalisiert, die ganzen
ja.
Probleme.
Ja, eben. Und da muss man eben sagen, dass das falsch ist, weil es eben die Ewigkeit nichts anderes ist als die Gültigkeit des Hiesigen. Das ist ja dieses Wort endgültig, das man wirklich ernst nehmen muss. Wir denken bei endgültig zu rasch einfach nur Betonung end. Während ich bei meinen Studenten immer gesagt habe, betont lieber andersrum, gültig. Das ist der entscheidende Punkt. Also dass das, was geschehen ist und was man selber ja auch nochmal notieren kann, sein Leben, man kann also eine Summe machen, aber wer macht den Haken an die Summe? Und das ist die Frage der Gültigkeit. Und das wäre merkwürdig, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wir können das ja versuchen, was er jetzt da sagt, zum Beispiel für einen Künstler, der jetzt an einer Arbeit sitzt. Also entweder er komponiert was oder er arbeitet an einem Marmor, will den David herstellen oder was weiß ich, den aus dem Marmor rausholen. Dann wird man doch nicht sagen, ja, wie traurig, das Ganze blickt auf die Vollendung hin. Oder so, sondern das ist ja gerade der Sinn der Sache. Das macht in sich schon einfach Freude und sinnvoll, also jetzt diese Figur da rauszuholen. Und natürlich soll als Ziel hinterher die rauskommen. Oder wenn ich ein Haus baue, soll hinterher das Haus stehen. Und wenn jemand einen Artikel schreibt oder ein Buch, dann soll hinterher das Buch rauskommen. Nicht? Was soll man sich da eigentlich so aufregen? Und da würde ich nicht sagen, dass das Schreiben bloß ein Mittel ist zum Zweck. Sondern das Buch ist das Ziel und das Schreiben daran ist wirklich sein Entstehen und Werden, das völlig teilhat an der Freude oder an der Sinnhaftigkeit des Buches hinterher. Es ist nicht ein Mittel. Das Schreiben eines Buches würde ich nicht als Mittel zum Buch bezeichnen.
Aber indirekt kann es eine Klarheit zeigen.
Ja.
Das ist ja aber nicht das Mittel, sondern das...
So ist es. Es ist mehr als Mittel. Daran liegt mehr. Dass es also nicht bloß im Mittel aufgeht, sondern in sich selber sinnvoll ist und eine Arbeit ist, die einerseits also eine Mühsal ist, aber andererseits auch je nachdem Freude macht, wenn das gelingt und geht. So dass ich das etwas zu simpel finde, dass er sagt, wenn ich, das ist nämlich ja die Unterstellung, wenn ich jetzt das Jenseits betrachte, dann ist das, was vorher ist, entwertet. Und das ist überhaupt nicht wahr, sondern es geht gerade darum, dem eine endgültige Gültigkeit zu geben. Und das würde ich auch sagen, wenn ich also mit Muslimen dann zu reden hätte, sondern ihr könnt hier das nicht einfach wegtun, das ist hier nicht einfach bloß Wartezimmer, wo man sagt, was soll das? Und dann löse ich währenddessen Sudokus.
Sie sind dann im Wartezimmer.
Ja, eben nicht. Ja, eben.
Das
und
ja,
genau.
Und das ist eine Voraussetzung, aber von einem eben ein Missverständnis.
So ist es, das ist ein Missverständnis. Und deswegen bin ich da nicht mit einverstanden.
Aber es würde ja voraussetzen, dass der Sinn nur durch das Ziel kommt.
Ja.
Und ich glaube, dass das ja bei beiden ist. Also der Haken ist ja sowohl bei der Vorbereitung oder beim Weg wie beim Ziel.
So ist es.
Und aufs Ganze hin betrachtet.
Ja.
Also nicht mal nur beim Ziel. Also
eben, nein, das Ziel gibt gerade dem Weg, meine ich eben, das Ziel gibt dem Weg seinen Sinn. Und je nachdem...
Ich weiß es nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendwas übergeordnetes beidem einen Sinn hat.
Ja, das kommt sowieso nochmal dazu. Das ist ganz wichtig.
Weil wenn man denkt, nur das Ziel gibt dem Weg seinen Sinn, dann komme ich notgedrungen zu dieser Nietzsche-These, dass ich sage, oh, jetzt habe ich das Ziel nicht oder vielleicht erreiche ich es gar nicht, also ist der ganze Weg sinnlos.
Ja, Nietzsche meinte eher, dass wenn Ziele wegfallen, die sonst die gültigen waren, dass dann diese Probleme sind, dass die Leute im Bad ist, also wissen, ja.
Eben, und das muss man eben sagen, das stimmt das, eben nicht.
Das meint er ja
mit ja.
Sicherheit nicht.
So ist es.
Nur diese Zielfixierung, ich meine, ohne Ziel ist man ja hoffnungslos verloren.
Ja, eben.
Ich habe es lange versucht, in meinem Leben wirklich so unwillkürlich ziellos zu leisten.
Nee, geht nicht.
Wunderbare Sachen erlebt, ja. Mhm. Aber irgendwo ist es zu wenig.
So ist es.
Das ist, als gäbe es keine klassische Musik.
Ja, genau so. Ja.
Ja, sehr traurig
auch. So ist es.
Und, aber jetzt kommt dazu, dass natürlich beim Ziel immer ein Zweck. Also das wird dann der absolute Zweck des Lebens.
Den muss ich ihm auch noch stellen. Das ist das, was er angesprochen hat.
Das ist eine Fixierung, die nicht umsonst sagt der Nietzsche ja im Exzellum und sagt, sehr christlich, ich habe die Welt vom Zweck befreit.
Ja,
also
alle
Schriften kommen mal vom Zweck los, aber fallen nicht ins Nichts.
So ist es, so ist es. Aber und das muss natürlich, klar muss das Ziel selber einen Sinn haben. Das ist völlig klar. Und das kann es nicht aus sich haben, sondern ich kann nur fragen, woher es gibt sinnvolle und sinnlose Ziele, dass die Leute sich da verrennen. Das muss man ja nochmal drüber reden können. Aber eben nicht Wartezimmer, sondern es ist eben genau, der Weg ist eben auch nicht wie in diesem buddhistischen Satz, dass der Weg das Ziel ist, sondern der Weg führt zum Ziel. Der Weg ist nicht bloß ein Spaziergang. Das ist ein Teilproblem mit dazu. Ja.
Ja. Um Leid in der Welt zu verstehen, das einfach
Ja. Eben, hier geht es ja erstmal bloß um die Entwicklung. Wenn ich das andere hinzunehme, taucht ein neues Problem auf, ganz wie Sie sagen. Was ist, wenn im Leben so alles Mögliche passiert, was zerstörerisch eigentlich ist und so? Wo wird das aufgefangen, aufgenommen, wie geht das zu? Und sowohl theoretisch wie praktisch. Und da sagt tatsächlich die Tradition eben, das wird dann eben kompensiert oder aufgenommen. Und das ist eben die Frage, ist das jetzt bloß Wunschdenken oder ist das wahr? Gibt es das wirklich? Ja. So ist es.
Es war doch nicht weit vorher, sprach er doch vom Christentum als dem bisher größten Experiment in der Menschheit.
Ja.
Dass der Mensch Mensch werde und darüber hinaus.
So ist es, ja, ja.
Und ich meine, natürlich, wenn man jetzt den Satz nimmt, wie im Himmel, so auf Erden, wenn ich das verwirkliche, dann bin ich ja genau auf diesen, dann bin ich ja da genau da.
So ist es, ja.
Dann darf ich ja weder die Leiblichkeit missachten, ja,
so ist es.
Noch,
so ist es.
Noch zum Beispiel, wenn der Hölderlin sagt, die Sehnsucht, es besteht immer eine Sehnsucht ins Ungebundene.
Ja.
Aber das Ungebundene kann sich natürlich von der Erde zu so, meint er, gibt er dann selbst ja. zu der Hölderlin.
Ja, ja.
So weit von der Erde entfernen, dass dann das auch nichts mehr ist.
Ja,
also
ja.
Man muss beides, diese Spannung einfach aushalten.
So ist es.
Ganz banal.
Ja, ja. Eben, also es hat auch keinen Sinn, den Weg zu überspringen, sondern er ist eben zu durchleben. Und da gibt es ja verschiedenste Erklärungen dazu, dass man reifen soll, dass man erstmal empfangsbereit werden muss, um das wirklich aufzunehmen. Und deswegen gehört das dazu, dass erstmal also gelernt werden muss, ehe man ein Geselle wird oder ein Meister oder so, dass das nicht von selbst besteht, sondern dass wir da unterwegs sind dazu. Und deswegen ist das ja auch dann sein eigentliches Thema immer wieder, die Verbindung von Werden und Sein, nicht? Die Zusammenhänge. Und wo das dann immer wieder auf diesen dialektischen Satz zurückläuft, wir haben ja schon x-mal hier herangezogen, wo sagt, werde, der du bist, in der Spannung von beidem. Wo ich immer sage, nicht die falschen Übersetzungen, wo es die Übersetzung gibt, bleibe der, der du bist, und auch nicht werde, der du werden sollst, sondern werde, der du bist. Ich muss das genau in dieser Spannung festhalten. Und dann ist das nicht Mittel und Zweck, nicht? Sondern das ist dann wirklich sinnvoller Weg zu einem sinnvollen Ziel. So ist das.
Weil das dann hereingenommen wird.
So ist es, ja.
Also sonst bin ich ja ganz mit dem Außen, dann ist es nur explosiv.
Eben, ja.
Dann muss ich Bomben werfen, gar
ja,
nicht.
Ja.
Wenn ich mit der Impulsion wie so ein Satz auch
ja, eben.
Islam, ja vom Allah,
ja, eben.
Mit der Inklusion nicht umgehen kann,
ja.
Dann muss ich Bomben werfen.
So ist es. So
das ist
es. Ja, ja. Und das ist das Schlimme und Gefährliche dabei. So ist es. Ne? Also sagt er, das kann nicht sein, sondern das ist tatsächlich hier kein Grund, das Hiesige zu entwerten, wenn diese Erfüllung gerade dort liegt, obwohl das Jenseits tatsächlich ein merkwürdiges Wort ist. Das wird ja auch nicht, ist kein biblisches Wort, sondern kein christliches Wort eigentlich, das Wort Jenseits, weil ja auch Gott nicht einfach im Jenseits ist, sondern er ist ja überall. Deswegen Transimmanenz heißt ja dann die amtliche Formel dann. Er ist nicht bloß transzendent, sondern er ist auch immer immanent nochmal.
In allem. Kommt das dann her, das Jenseits? Weil es wird ja doch so sehr oft
verwendet. Ja, 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 das irgendwie der Sache nach haben die natürlich schon davon geredet, indem sie gesagt haben, da oben ist der Himmel zum Beispiel oder so. Und so hat man dann irgendwann also diesen Ausdruck genommen und sagt, das Hiniden oder hier, das Diesseits und dann das Jenseits. Und dann ereifert sich ja dann immer, dass das auf die Hinterwelt hinausläuft. Weil tatsächlich in dem Wort Metaphysik Meta ja drinsteckt, drüber und hinter, das ist schon wahr, sodass man das von dort her in der falschen Weise verräumlichen kann, statt es zu verzeitlichen. Nicht? Das ist schon möglich, dass das da hineinkommt. Also sehen wir mal, was er da weiter jetzt meint. Also er sagt, wir denken also da immer in dieser Entwicklung hinein, was er selber ja auch tut. Und dass man dann suchen muss, wo man da seinen Platz hat. Dass er dann am Ende da diese Klammer noch aufmacht, also von dem ersten Absatz, mit der dysdämonistischen Perspektive vielleicht, dass der Prozess ins Nichts laufe. Nicht? Das ist eben die Frage, das sagen natürlich heute eine ganze Reihe Leute, sagen, das läuft aufs Nichts hinaus. Es verschwindet einfach, es hat irgendwie angefangen und es läuft ins Nichts hinaus. Und dann kommt natürlich das raus, die allgemeine Depression, wie sie dann eben auftritt. Demgegenüber, und dann tröstet man sich damit, dass es wenigstens aufhört. Denn die Alternative, dass es nicht aufhören würde und immer so weitergehe, wäre natürlich auch keine Lösung. Und deswegen hat ja dann die Simone Beauvoir da eben diesen Roman geschrieben mit der Sterblichkeit des Menschen. Sie sagt, wenn ich dann irgendwann 350 Jahre alt bin, dann irgendwann reicht es mir dann doch. Nicht? Das ist dann der Punkt. Demgegenüber bedarf der Zweck einer strengeren Kritik. Eben ja, Zweck ist was anderes als Ziel, wie gesagt. Man muss einsehen, dass eine Handlung niemals, das ist ja sein Gedanke, den haben wir schon immer wieder gehört, eine Handlung niemals verursacht wird durch einen Zweck, dass Zweck und Mittel Auslegungen sind, wobei gewisse Punkte eines Geschehens unterstrichen und herausgewählt werden, auf Unkosten anderer, und zwar der meisten. Dass jedes Mal, wenn etwas auf einen Zweck hingetan wird, etwas Grundverschiedenes und anderes geschieht, dass ein Zweck auf jede Zweckhandlung es so steht, wie mit der angeblichen Zweckmäßigkeit der Hitze, welche die Sonne ausstrahlt. Dass wir eben, das ist ja das, was man damals eben an Name Freud nicht entdeckt hat, dass man sagt, tatsächlich haben wir nicht bloß unsere bewussten Absichten, sondern wir werden auch von unbewussten Strebungen geleitet, zu denen wir uns gar nicht extra verhalten, die aber in uns wirken. Hier habe ich schon erstmal nur die freien Wollungen hingemalt, aber es gibt natürlich einen ganzen Haufen von Strebungen in uns, die dann eben erst erschlossen werden muss, so wie der Appetitus Naturalis auf das Unendliche hin. Das ist schon ein Gegenstand, den die Philosophen, die daraus einen Gottesbeweis machen wollen, das ja erstmal extra begründen, aufsuchen und begründen müssen, weil das eben nicht unmittelbar bewusst da ist. Und so gibt es da in uns alles Mögliche, und das steckt natürlich auch drin, und dass man sich da täuschen kann, okay. Das ist ja immer sein Gedanke, dass diese Absicht nur ein Punkt sein könnte, aber das schließt ja nicht aus, dass es auch diese deutlichen Wollungen gibt und dass auch diese deutlichen Wollungen nochmal von anderen Dingen begleitet werden. Deswegen machen wir ja auch in der Gewissenserforschung zum Beispiel Motivforschung bei uns selbst und fragen uns, was habe ich da eigentlich gewollt, als ich da das und das getan habe oder so, was steckte da eigentlich dahinter, wo man sich das ja dann fragt. War es jetzt Stolz oder Eitelkeit oder Neid oder was weiß ich, was ich gar nicht extra bedacht habe, sondern ich habe es einfach erstrebt, diesen Titel oder diesen Platz oder wie auch immer. Aber warum eigentlich? Dass man das ja versuchen kann rauszukriegen. Also das hat er nicht erfunden. Er macht es jetzt nur so stark. Nimmt das so raus, aber an sich haben das die religiösen Lehrer immer mit reflektiert. Was willst du eigentlich, wenn du willst? In der griechischen Ethik ist das überhaupt die Frage, die gestellt wird. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Die griechische Ethik ist keine Sollensethik, sondern Wollensethik. So dass man sich fragt, so sagt dann Aristoteles, sagt, frag dich in dem Moment, was du eigentlich willst. Man ist in irgendwas oder wen vernarrt oder so. Und dass man sich fragt, will ich das jetzt wirklich? Oder ist das jetzt nur im Moment eine Strebung und ein Angetansein? Die reden nicht vom Sollen, eigentlich die Griechen. Das Sollen ist die biblische Tradition, weil es da den Schöpfer gibt, den Befehlenden.
Aber es hat sich bis bei den Römern gehalten, bis heute die Fragen eher gewollt. Was ist eigentlich?
So ist es.
Im Bayerischen war es auch so, was willst du denn eigentlich? Ja?
Ja.
War es ein äußerst viel benutztes
Es war. Kurzsatz. Stimmt, ja.
Würde das jetzt kaum vielleicht in bestimmten Kreisen, aber
sonst ist es irgendwie weg.
Wenn man reinkommt, sagt man normalerweise, wir sind anständig zusammen.
So ist es, genau so.
Ja, aber das war
es gab, ja, war's.
Auf der Straße in Rom,
ja.
Wahnsinnig. Also.
Ja, boah, stimmt schon, ja. Also, das gehört dahin, und dieses Beispiel mit der Sonne, natürlich, das ist völlig klar, was er dann dort schreibt, die übergroße Masse ist verschwendet, ein kaum in Rechnung kommender Teil hat Zweck, hat Sinn, dass ein Zweck mit seinen Mitteln eine unbeschreiblich unbestimmte Zeichnung ist, welche als Vorschrift, jetzt kommt Wille, natürlich in Anführungszeichen gesetzt, zwar kommandieren kann, aber ein System von gehorchenden und eingeschulten Werkzeugen voraussetzt, welche anstelle des Unbestimmten lauter feste Größen setzen. Und dann spricht er vom Napoleon, der eben da etwas will und da eben seine Untertanen hat. Nicht? Da kommt das hinein. Das darf ich auch noch wieder daran erinnern, dass bei den Griechen es den Willen nicht gibt, sondern dass beim Griechen es nur die Strebungen gibt, sowohl die Strebungen der Brustseele mit dem Aggressiven, wie also der Begierdeseele im Unterleib. Das sind also die Begehrungen, die dort sind. Da ist kein Wille, sondern es ist dieser Appetitus, das reine Streben. Und da kommt die ganze Dynamik her. Und die Vernunft hat dieses Streben zu leiten, zu lenken, zu steuern, zu zu vernünftigen, könnte man fast sagen, das zu leiden auf vernünftige Weise, das ist die griechische Anthropologie. Insofern kommt da gar kein Wille vor, sondern die haben auf der einen Seite die Begehrungen und auf der anderen Seite die rationale Leitung. Das ist deren Entwurf. Und deswegen habe ich immer gesagt, das griechische Problem heißt Vernunft und Leidenschaft. Das ist das Thema. Während das Problem der biblischen Tradition heißt Gehorsam oder Rebellion. Das ist einfach ein anderer Entwurf. Und es ist dann interessant zu gucken, weil ja dann das Christentum dann ins Griechische ging und von dort das griechische Denken übernommen hat, wie das dann bei unseren Autoren dann dort, bei Thomas von Aquin zum Beispiel, eben der einerseits dann den Willen natürlich jetzt hat, weil er aus der Bibel kommt, und andererseits aber auch dieses griechische Denken übernimmt, sodass das dann sehr unterschiedlich ist manchmal mit den Argumentationen auch von dort her, dass da beides drin steckt. Also da gibt es also dann die Formen, die das durchvollziehen, weil wir eigentlich kein Recht haben. Es hieße, um ein Problem zu lösen, die Lösung des Problems in eine unserer Beobachtung unzulängliche Welt hineinstellen. Das ist eben die Frage, ob das ganz so heißt. Warum könnte nicht ein Zweck eine Begleiterscheinung sein, in der Reihe von Veränderungen wirkende Kräfte, welche die zweckmäßige Handlung hervorrufen, ein in das Bewusstsein vorausgeworfenes blasses Zeichenbild, das uns zur Orientierung dient, dessen, was geschieht, als ein Symptom selbst von Geschehen, nicht als dessen Ursache. Das mag es also geben. Das ist richtig, dass man eigentlich ein Streben hat und sich dazu dann das Ziel ausdenkt oder das so interpretiert. Warum soll es das nicht geben? Weil das Streben schon da sein kann, unbewusst, ohne dass ich es eigentlich schon jetzt wirklich thematisiert habe und in ein Wollung umgesetzt habe, sodass ich etwas mich da auch selber über meine Beweggründe täuschen kann, natürlich.
Wäre dann dieses implizite Denken, wenn ich jetzt das nehme, doch mal seelischer ausformuliert, das Streben ins Ungebundene, müsste ich ja sofort sehen, dass es natürlich auch mit meinem Streben zur Bindung zusammenhängen kann.
Genau.
Und dann würde die Waage, ja, wenn man mal von dem alten Bild, würde ja ganz anders
aussehen. Ja, so ist es.
Ach so, dann sehe ich ja das Übermaß vom ins Ungebundene, weil ich nur der Bindung davon laufe.
Ja.
Das ist ja auch ein Streben.
Das kann auch sein. Ich kann eben allen Bindungen weglaufen. Und ich kann zur eigentlichen Bindung unterwegs sein. Und das sind eben schon Dinge, wo man zum Beispiel sich selber mal fragen kann, was bestimmt mich mehr? Renne ich eher vor Bindungen weg oder bin ich auf der Suche nach einer wirklichen Bindung? Das ist schon nicht unfruchtbar, wenn man das für sich mal überlegt und sieht, wo situiere ich mich eigentlich, wo gehöre ich eher hin und was wäre vielleicht im Sinn der Waage jetzt stark zu machen oder auch zu bedenken, dass das mit hineingehört. Tatsächlich gibt es da verschiedene Leute. Aber damit haben wir also, sagt er, den Willen selbst kritisiert. Ist es nicht eine Illusion, das, was im Bewusstsein als Willensakt auftaucht, als Ursache zu nehmen? Das kann im Einzelfall sein, aber es ist doch wohl unbestreitbar, dass es eben auch diese Form gibt in der Form. Dass das Streben irgendwie da schon mit drin steckt und dass sich das dann konkretisiert auf ein bestimmtes Ziel im Zusammenspiel mit der Vernunft, mit dem Geistigen. Sodass ich dann eben diese Wollung habe, die dann da rauskommt und nicht mehr bloß ein Streben. Sind nicht alle Bewusstseinserscheinungen nur Enderscheinungen, letzte Glieder einer Kette, aber scheinbar in ihrem Hintereinander innerhalb einer Bewusstseinsfläche sich bedingen? Dies könnte eine Illusion sein. Ja, was soll man dazu sagen? Es kann natürlich so sein und es kann nicht so sein. Und es gibt eben wirklich beides. Er geht das eben von dort her sehr scharf an. Das haben wir ja dauernd immer diesen Verdacht, die Unterstellungen. So ja auch Widerspruch gegen die angeblichen Tatsachen des Bewusstseins, Titel eines Fichte-Buches. Die Beobachtung ist tausendfach schwieriger, der Irrtum vielleicht Bedingung der Beobachtung überhaupt. Das ist richtig, dass wir also beim das zum Beobachten und zum ins Auge fassen des einen, das Auslassen von anderem liegt. Das gehört einfach dazu. Wenn wir uns noch erinnern, als wir den, das war beim Balthasar in der Vorlesung, wo er eben sagt, dass der Liebende vieles gar nicht wissen will, weil er seine Augen für was anderes braucht und wo er da hinguckt und anderes eben davon absieht und das nicht im Blick hat. Das sagt das Wort Sammlung statt Konzentration. Also Simon Weil liebt das Wort Sammlung, weil er sagt, Konzentration sieht so nach so zusammengekniffenen Augenbrauen aus. Sagte aber, Sammlung gehört hin in dem Arbeiten. Buber spricht dann vom Du. Nicht? Das Du sagt, er sammelt alles, ich gehe dann nicht auf das Es und andere Sachen, sondern ich richte mich ganz auf eine Wirklichkeit aus. Sagt, das Du füllt dann fugenlos den Horizont. So drückte das aus in seinen dialogischen Schriften. Also ich habe die Absicht, meinen Arm auszustrecken, jetzt bringt er ein Beispiel, angenommen, ich weiß so wenig von Physiologie des menschlichen Leibes und von den mechanischen Gesetzen seiner Bewegung als ein Mann aus dem Volke, was gibt es eigentlich Vageres, Blasseres, Ungewisseres als diese Absicht im Vergleich zu dem, was darauf geschieht? Da kann ich wieder sagen, was soll das eigentlich? Muss ich da jetzt also wissen, wie das da alles funktioniert? Ich will eben den Arm heben und dann hebe ich ihn eben. Wie ich das mache, so what? Und gesetzt, ich sei der scharfsinnigste Mechaniker und speziell über die Formeln unterrichtet, die hierbei angewendet werden, so würde ich um keinen Deut besser oder schlechter meinen Arm ausstrecken. Das stimmt, das ist auch immer schon gesagt worden, dass das Beispiel, dass ich, wo mir das erste Mal begegnet war, dass da eben ein Kollege geschrieben hat, dass wir nicht wissen, die Formeln, wie, was man macht, wenn man mit dem Fahrrad eine Kurve fährt. Also in welchem Winkel und wie man das macht, und das machen wir eben einfach. Ja, und? Ist ja wunderbar. Ich muss es ja nicht bewusst machen, sonst bin ich ja dann der Tausendfüßler, der nicht weiß, wie er also die Beine setzen soll, wenn man ihn sowas fragt, wie machst du das? Nicht? Sondern das läuft eben von selber. Das ist ja dann der Unterschied zwischen Fahrschule und hinterher können. Nicht?
Aber doch scheint es einen Qualitätsunterschied zu geben zwischen diesem willkürlichen jetzt und ja. Dann durch die Sammlung auf ein unwillkürliches kann das Leben. Oder ein sehr stark eingeübtes, wenn der Pianist noch leicht die Hebung zulässt, ja, und nicht so hingeht,
ja, eben.
Den geraden Weg,
ja, ja.
Dann kann das natürlich sehr viel anderes dann mit sich bringen, mit sich führen.
Kann auch, aber in die, es muss ist eine Gekünsteltheit, es kann genauso sein, dass
es kann auch künstlich,
ja. So ist es, also, ja. Ich meine auch, es gibt wirklich beides, ja. Gibt wirklich beides. Also das eine hat seinen Charme und seine und das andere seine. Ich würde mich dazu nicht
sagen, dass das eine die richtige Richtung wäre oder das entsprechende.
Ja.
Natürlich beides hat seine Extreme und so,
ja.
Aber da gibt es, glaube ich, auch wieder die Mitte.
Ja, aber wie es gibt ja die Konzentration auf die Bewegung oder die Sammlung auf die Bewegung, die eher existenziell und erschütternd ist, um unter Umständen dann sogar zur Freude zu kommen.
Ja.
Also die diesen Ernst.
Ja.
Heute sehe ich an manchen Stücken, die machen, jetzt gab es so ein Erfolgsstück, also lohnt sich wirklich nicht, das anzuschauen. Und da passierte Folgendes, dass sie eben alles persiflierten. Ja, weil man das am leichtesten
tut. Ja, ja, ja.
Und dann sah das so aus, die können das ja eigentlich. Eigentlich konnten sie es überhaupt nicht. Und sogar klassische Tänze im Ballett, ja, oder bei Wiener Bausch.
Ja.
Das Persiflieren der Sachen ist ihnen streng verboten dann.
Ja, ja.
Weil sonst kannst du das Stück wegwerfen.
So ist.
Der ganze Ernst ist blöd.
Ja, ja.
Man kann's, das ist, ja. Ja, ein Pianist kann schon mal wilde rummachen und so. Ding, aber normalerweise, es hat dann keinen Wert mehr.
So ist es.
Wenn sie es persiflieren.
Meine ich auch.
Es ist ja ganz lustig so, aber.
Aber um welchen Preis? Das denke ich mir auch. Nicht? Der erste, der Mona Lisa den Schnurrbart gemalt hat, nicht? Dann kann man sagen: Ja, ja, aber was ist damit passiert? Nicht, wo man sagt, das gehört sich eigentlich nicht. Das sollte man sich eigentlich überlegen vorher. Weil ganz wie Sie sagen, das ist dann, da ist eine solche Entwertung dann eigentlich passiert dadurch. Und man sagt, das ist nicht gerechtfertigt.
Aber der Reiz scheint mir daher zu kommen, dass eben dieses keinen Anspruch haben, da fühlen sich die Leute
so ist es. Ja, ja.
Also,
ja,
eben. Ich meine,
das ja, klar.
Ist, scheint
ja, eben. So ist es. Also, nicht? Deswegen, also, was ist da eigentlich? Und Gesetz, also jetzt der scharfsinnigste Mechaniker, wird es auch nicht besser machen. Unser Wissen und Tun in diesem Falle liegt kalt auseinander, als wie in zwei verschiedenen Reichen. Andererseits, da ist der Napoleon jetzt da. Napoleon führt den Plan eines Feldzugs durch. Was heißt das? Hier ist alles gewusst, was zur Durchführung des Plans gehört, weil alles befohlen werden muss. Aber auch hier sind Untergebene vorausgesetzt, welche das Allgemeine auslegen, anpassen an die Not des Augenblicks, Maß der Kraft und so weiter. Deswegen hat man ja immer gesagt, das sind eben zwei verschiedene Formen, wie man befehlen kann. Und ich entsinne mich, da war ich noch Student, da hat ein Theologe so ein Buch geschrieben mit der Begründung, warum tatsächlich also in der Ehe der Mann zu bestimmen hat oder so. Und er sagt, die Männer können besser bestimmen, weil die allgemeiner bestimmen und die Frauen können besser gehorchen, weil die selbstständig gehorchen, während die Oberinnen bei ihren Befehlen zu sehr ins Detaillierte gehen und das dann festlegen und umgekehrt die Männer zu sehr beim Gehorchen sagen, Befehl ist Befehl und das stur einfach ausführen, sodass er meinte, das sei tatsächlich eine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Das ist mir im Kopf geblieben irgendwann, das Buch, ich nenne den Autor auch gar nicht, sondern der das also so durchgeführt hat in seiner Dissertation, wo einiges dran ist. Denke ich nicht, dass er sagt, es gibt also eine Form, wo ich offen genug befehle, weil das dann im Einzelfall vor Ort vollzogen wird, kann man sehr oft lesen bei Ignatius, wenn der Befehle gibt in seinen Briefen, dass er sagt, das müsst ihr jetzt vor Ort dann sehen, wie das geht, während andere eher geneigt sind, das bis ins Einzelne festzulegen und dann funktioniert es nicht richtig. Und so gilt das auch, finde ich ein gutes Beispiel, auch in der militärischen Hierarchie, also den großen Plan macht der Feldherr, aber was dann jetzt konkret tut, das ist jetzt der für diese seine Division da ist oder für seine Kompanie und da gucken muss, was er jetzt da konkret tut, dann im Geist natürlich und im Sinn des Oberbefehlshabers, aber in dieser, als höherer Angestellter, um das so auszudrücken, dass da ein Maß an Offenheit mit hineingehört und das will er jetzt auf die Leiblichkeit im Ganzen übertragen und sagen, da gibt es das eben auch nochmal, dass man erstmal so eine grundsätzliche Absicht hat für was, aber das wird dann im Organismus mit der Vielheit seiner Beziehungen, wird das dann durchgeführt, wo ja auch eben reagiert wird dann und ganz interessant finde ich dann nochmal die Arbeit, wenn man zwei Leute jetzt arbeiten lässt, zum Beispiel an dieser, mit der Säge zum Sägen, wo man sieht, wenn sich diese beiden gut verstehen, wie das einfach funktioniert, wie der eine, ohne es zu merken, das übernimmt oder ergänzt, was jetzt der andere nicht so richtig macht, weil die einfach das in einem richtig vollziehen. Während bei anderen hakt es und hampelt es und geht es nicht. Also wo man das wirklich zeigen kann, wie das hier in sich dann in diesem gemeinsamen Flow dann, wie man heute sagt, dann eben stimmt. Ganz wichtig natürlich, erst recht, also wenn es ums Tanzen geht, nicht? Ja, klar, so genau so.
Wenn das nicht gegeben ist. Man eben. Hat festgestellt, wenn man dann 20 Minuten so im Schnitt, dann nehmen sie es an, weil es einfach zu... Oder sie hören auf.
Ja, so ist es, oder sie hören auf, genau so. Genau.
Aber es gibt dann eine Zeit, wenn man 20 Minuten eine Bewegung ausführt, auf einmal wird sie getragener und es ist dann osmotisch. Das
überträgt sich ja. So ist es. Also, die Welt ist nicht so und so. Und die lebenden Wesen sehen sie, wie sie ihnen scheint, sondern die Welt besteht aus solchen lebenden Wesen und für jedes derselben gibt es einen kleinen Winkel, von dem aus es misst, gewahr wird, sieht und nicht sieht. Das Wesen fehlt. Die Fortsetzung kommen wir gleich. Ich meine erstmal das Erste, das ist, finde ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass also jeder von uns und jede von uns einen Blick auf die Welt hat, auf alles in der Welt, auf das so nur der Einzelne hat. Und da ist jeder einmalig und dafür habe ich dann gesagt, das ist so praktisch so der erste, der Kafka-Teil. Also man steht vor dem Tor des Gesetzes und dieses Tor ist nur für einen selbst da, um dieses Bild da aufzunehmen aus dem Gleichnis von ihm. Aber dann kommt jetzt die Fortsetzung über Kafka hinaus, die bei ihm fehlt. Das, was ich dann sehe, das soll ich eben den anderen sagen und geben. Das ist der Schritt, in dem das genau dann nochmal weitergeht. Und sodass ich den Studenten gesagt habe, wenn ihr euch schlecht benehmt und in die Hölle kommt, dann bleibt also Augustinus ein gewisses Wissen über Gott vorenthalten, das er sonst von euch gekriegt hätte. Weil jeder von uns diese Perspektive hat. Und Louis sagt das ja in Bezug auf irgendwen anders, der das gesagt habe, von drei Freunden A, B, C. Nicht? Wenn C stirbt, verliert A nicht nur C, sondern auch alles, was an B aufleuchtete, wenn C da war. Weil keiner einen Menschen gänzlich anzünden kann. So, dass das mit hineingehört. Deswegen die Gemeinsamkeit des Sehens und die Gemeinsamkeit des Jenseits, um das so auszudrücken, weil hier tatsächlich jeder und jede von uns einen Beitrag hat, den in dieser Form nur er oder sie geben kann und sonst niemand anders. Es gibt da große Klassiker, da ist es bedeutend für viele, es gibt kleinere, da ist es weniger, aber bei jedem hat etwas gesehen und kann es dann sagen, in dem, was Ewigkeit heißt, mit der Zukünftigkeit, die da auch hineingehört. Deswegen gehöre ich zu den Leuten von Paderana her auch, die sagen, gegen diese normale Lesart des Schlusses, des Hohelieds, des Liedes, da im Korintherbrief bei Paulus, wo er sagt, für jetzt bleiben diese drei, das Höchste aber ist die Liebe. Und die meisten lesen das so, dass die sagen, zeitlich, hier bleiben die drei und die Liebe ist die größte und im Himmel gibt es nur noch die Liebe, denn der Glaube wird schauen und die Hoffnung wird durch Erfüllung und dann sind die weg. Während Paderana sagte, nein, es bleibt auch der Glaube und die Hoffnung. Natürlich verwandelt, aber es bleibt, weil es dort auch eine Art von auf mich zukommen gibt. Ein immer tiefer etwas erkennen und wahrnehmen und tiefer wahrnehmen, so wie wenn man eben ein Kunstwerk nochmal jetzt hört oder liest oder anschaut, wo es jedes Mal nochmal etwas Neues oder Tieferes zu sehen gibt daran. Mein Bild dafür ist die Spirale. Ich komme wieder an denselben Punkt, aber je nachdem, wie ich meine, entweder eben höher oder tiefer, das ist jetzt wurscht, jedenfalls an denselben Punkt, aber eben nicht an denselben Punkt im Niveau, sondern es ist wieder mehr. Und deswegen gehört da auch die Hoffnung dazu. Also der Glaube gehört dazu und die Hoffnung, und die verschwinden nicht einfach. Die nehmen eine andere Gestalt an als hier, das ist richtig, aber sie fallen nicht einfach aus, während das in der Tradition meist so gesagt wird. Der Glaube wird durch Schauen ersetzt und die Hoffnung einfach durch die Freude, dass man es jetzt hat oder so ähnlich. Wenn man zugleich sagen kann, nein, weil das ja immer neu tiefer wird, mit jedem nochmal drüber nachdenken oder meditieren, mit jedem Dank für eine Freude wächst die Freude und der Dank, die gehören ja eng zusammen miteinander, sodass es hier immer auch nochmal ein Zukommen gibt, eine Zukunft. Vielleicht nicht in unserer Form der Zeit, also wo die Zeit so gestückelt ist und dann einfach weg ist, sondern dann eben so wie Aevum bei den Engeln, aber auch Aevum, die Engel haben Vergangenheit.
Es muss zumindest irgendein Medium sein, in dem noch was Zwischenpersonales möglich ist.
Das meine ich doch.
Und ja. Wahrscheinlich nicht Zeit in unserem Sinn, aber
eben, so ist es. So meine ich. Also sicher nicht in unserem Sinn, das ist klar. Und insofern kann ich den Satz auch akzeptieren, dass dann in der Apokalypse der Engel ruft, es ist jetzt keine Zeit mehr. Aber das Aevum ist ja auch schon nicht Tempus. Aber nochmal, auch das Aevum hat eine Vergangenheit, denn die Engel haben angefangen. Und Jesus Christus hat eine Vergangenheit. Und zwar am deutlichsten die Wundmale. Wenn Sie das nochmal nachlesen, das ist dann schon die Schlusskapitel von der geheimen Offenbarung, wo da nochmal kommt ja ein Tier da aus dem Wasser raus und hat eine Todeswunde. Und in der vierten Zeile dieses Kapitels ist die Wunde schon geheilt wieder, ist sie weg. Während beim Lamm bleibt die Wunde. Nicht? Also zur Leiblichkeit, zur Endgültigkeit gehört das Vergangenheit haben. Das ist die Endgültigkeit des Hiesigen, habe ich vorhin gesagt. Und da, wo es also eine Vergangenheit gibt, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich, dort ist in irgendeiner Form, nicht Tempus, okay, aber in einem Zukommen auf mich und in einem Rückblicken auf Vergangenheit. Und das drückt sich ja jetzt schon in der Liturgie aus, der jüdischen wie der christlichen, dass erstmal zurückgegriffen wird. Also die das offizielle jüdische Gebet fängt immer an mit zu sagen, du hast die Väter nicht im Ägyptenland gelassen, sondern hast sie rausgeholt. Und bei den Christen heißt es immer, du hast deinen Sohn nicht im Tode gelassen, also können wir dich bitten. Also es ist immer ein Rückgriff auf etwas, was schon war, aus diesem Gedächtnis, aus dieser Erinnerung. Und das ist das, was Dank heißt, das Gedächtnis, dass das nicht vergessen werden darf, kommt zugleich als Zukunftsform von Dank die Hoffnung, die Erwartung. Die ist hier eben eine Hoffnung, wieder Hoffnung, um es so zu sagen, wie es da im Römerbrief steht, im Blick auf Abraham, weil alles Mögliche, wir haben von der TFC gesprochen, von den Dingen, die hier da quer liegen, aber das wird natürlich aufhören, aber dass dort immer noch eine reichere Zukunft auf uns zukommt, das meine ich, ist gar nicht anders zu denken als so.
Ja, und wer das festhält, der kommt um das umsonst herum.
So ist es.
Letztendlich.
Ja. Das, deswegen ist das so wichtig, meine ich. Also es ist wirklich diese Gültigkeit des Hiesigen, in der sich das wirklich bestätigt. Und das meine ich, das müsste es sein. Er sagt hier, das Wesen fehlt, wo ich sagen muss, warum soll das Wesen da fehlen? Das, was wir jetzt da miteinander beredet haben, ist eben das Wesen der Sache, würde ich behaupten. Und deswegen, er sagt jetzt hier, macht er diese Klammer da auf, das Werdende und Phänomenale ist die einzige Art Sein. Natürlich, das Werden gehört dazu. Wir sind bleibend werdend. Deswegen also reicht dieser Satz nicht bloß fürs Hiesige auszusagen, werde der du bist, sondern das ist auch zugleich auch eine Formel für die Ewigkeit. Für unsere Teilnahme an der Ewigkeit. Gottes Ewigkeit heißt totius vitae simulac perfecta possessio, des ganzen Lebens gleichzeitiger und vollständiger Besitz. Das reine Jetzt, das ist Gott. Und unsere Teilnahme daran ist eine mit Dank und Hoffnung.
Aber es wäre doch jetzt möglich, das Leben so zu prüfen, dass sich das umsonst, also mein Leben an dem umsonst, also wenn ich jetzt sagen kann, in meinem Leben, so wie ich es lebe, ich sorge umsonst, das wäre ja dann die Prüfung, die dann dazu führt, dass ich unter Umständen eben das Leben noch anders
so ist es, dass das sein müsste.
Oder auch angesichts des Todes gibt es ja auch dieses,
ja, allen Dingen, dieses da, umsonst. Da taucht es genau auf, da ist genau der Punkt.
Ja. Und da ist ja dann die Frage, ja, kann ich jetzt das annehmen ohne dieses Umsonst?
Ja.
Von daher hat er das Umsonst schon auch eine Funktion.
Ja. Es hat vor allen Dingen, das finde ich das Schöne wieder im Deutschen in dem Fall, dass Umsonst ja zwei Bedeutungen hat. Umsonst heißt erstmal vergeblich und umsonst heißt aber auch gratis.
Ja, ja.
Nicht? Und die muss ich beide festhalten, dass das hineingehört. So, dieses Gratis, also da muss ich es nicht bezahlen, und zugleich steckt in dem Umsonst auch nochmal drin, es ist nicht ein Mittel, sondern es ist um seiner selbst willen einfach. Das ist für nichts anderes da. Das würde ich dann hinter diesen beiden Ausdrücken sehen, die da sind nochmal, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, also dass etwas keinen Zweck hat, aber auch eigentlich einen Sinn. Guardini, fällt mir da ein, formuliert das einmal im Blick auf die Vision des Ezechiel mit dem Wagen, Merkabah, mit dem göttlichen Wagen, mit den vier Wesen da, der raufgeht und runtergeht und rechts und links, und wo er sagt, was ist das für ein Zeug? Das hat überhaupt kein Ziel, das hat keinen Zweck, sondern wie eben das Spiel, das keinen Zweck hat, sondern höchst sinnvoll ist. Es gibt innerhalb des Spieles Zwecke, zum Beispiel eben beim Schach soll natürlich, also will einer, wollen beide gewinnen oder so, das ist schon eine Aufgabe da. Aber das Spiel selber, obwohl man Spieltherapien machen kann, dann ist es wieder ein Mittel auf was hin, aber sonst ist Spiel einfach, ja, umsonst, im mehrfachen Sinn für sich. Und da sagt er, wie zwecklos und wie herrlich sinnvoll, schreibt dann Guardini auf dieses rauf und runter und rechts und links und vergleicht das mit der Liturgie. Und hat ja dieses frühe Buch über Liturgie geschrieben, wo er ein ganzes Kapitel über Spiel schreibt und sagt, das muss ich vom Spiel her aufschließen, das eben keinen Zweck hat, sondern nur sinnhaft ist. Und da kommt er auf diese Beispiele hin und redet dann auch von der Liturgie, wo man ja auch so sagen kann, so ein Pontifikalamt, das ist ein Männerballett, nicht? Wenn die da rumrennen mit ihrem Weihrauch und so all diesen Geschichten. Da, das hat eigentlich keinen Zweck, nicht? Sondern das ist einfach nur sinnvoll oder so. Da macht also einen deutlichen Unterschied in diesem Bereich. Und das, so etwas würde ich hier einzeichnen. Das sieht er hier in dem Moment nicht. Andere Stelle hat er schon Sätze, wo er sagt, man muss eben da tanzen können und leichtfüßig sein, um auf der Kugel des Glücks stehen zu können oder so. Die Texte gibt es ja auch von ihm mit der Leichtfüßigkeit. Aber hier ist es ein bisschen anders. Und da muss man ihn hier dran erinnern, würde ich sagen, dass das damit hineingehört. Also die Sinnhaftigkeit, das umsonst von solchen Spielen oder Geschehnissen, die dort einfach hingehören, wo dann also unmittelbar ein Wozu nicht zu sehen ist, weil es ein Ziel ist. Und deswegen bei den wirklich höchsten Sachen gibt es kein Wozu mehr. Sie erinnern sich noch gegen den Heine, wenn er da sagt, das Leben ist das Höchste, wo ich sage, kann nicht sein. Denn wenn er recht hätte, könnte man nicht sagen, wozu leben. Während wir Menschen sogar ja so sind, dass wenn wir keine Antwort auf diese Frage kriegen, unser Leben wegwerfen. Nicht, dass das gar nicht hingehört, aber niemand kann eigentlich fragen, vernünftigerweise, wozu lieben? Was soll das wozu? Oder wozu glücklich sein? Das kann man nichts dazu sagen, nicht? Weil das ist es eben. Und das müsste man da mit hineinstecken hier zu diesen Texten an dieser Stelle. Nicht? Ja, gucken wir mal weiter, es ist ja noch nicht fertig. Ich sagte jetzt, es verändert sich, keine Veränderung ohne Grund, setzt immer schon ein Etwas voraus, das hinter der Veränderung steht und bleibt. Ja klar, Veränderung gibt es nur, wo es Selbiges gibt, sonst ist das eine abgeschafft. Also wenn das Pult zerhackt wird und ein neues an der Stelle tritt, dann ist das keine Veränderung, sondern das eine ist beseitigt und ein neues ist da. Und Veränderung heißt immer, nur ein Selbes kann sich ändern. Und deswegen muss ich einen Unterschied machen zwischen anders werden und ein anderer werden. Nur derselbe kann sich ändern. Aber jetzt bitte auch streng genug denken. Er ändert nicht etwas an sich. Die Zustände werden nicht geändert, sondern da wird ein Zustand von einem anderen abgelöst. Er ändert sich selber. Und da müssen wir aufpassen, dass wir unweigerlich, ich weiß von mir, ich rede da zwar dagegen, aber in der Vorstellung ist bei mir genauso da, dass wir einfach nicht wegkommen davon zu sagen, da gibt es einen festen Kern und ringsherum ändert sich was. Aber diesen Kern gibt es nicht, sondern ich muss ernst machen, ich ändere mich. Und bitte ich und mich in voller Ernst und voller Gänze zu denken. Und dann kann das schon einen schwindelig machen. Dass da also nicht ein letzter Personkern übrig bleibt, wo dann der Kollege Dingsbums da ja dann gesagt hat, der Kern des Menschen ist nicht also wie was der Menschenfresser auszuspucken hätte. Denn wir sind keine Kirschen. Nicht? Sondern das ist eben dieses Selbst ist es, das sich ändert. Ich ändere nicht bloß etwas an mir, ich ändere wirklich mich. Sodass ich die Selbigkeit nicht als einen unveränderten Kern denken kann. Und das, wie gesagt, ich wiederhole mich, kann einen schon schwindelig machen, wenn man das wirklich also ernst nimmt und sagt, was heißt das eigentlich? Und daher dann diese schwierigen Diskussionen, wie weit gibt es Identität durch die Zeit? Und da gibt es ja so Leute wie Derek Parfit, der sagt, da gibt es überhaupt keine, sagt, zwischen mir jetzt und 10 Jahren später ist genauso ein Unterschied, sagt er, wie zwischen mir und gleichzeitig anderen lebenden Leuten. Ich finde, das ist falsch, aber das ist das, was er vertritt in seinem Buch da über die Person.
Zwischen mir und einem Lebenden?
Also einem anderen, zwischen uns. Also so die Differenz zwischen uns, sagt er, genau so ist die Differenz bei Ihnen wie bei mir zwischen uns vor 10 Jahren und jetzt. Also sagt er, das will da keine wirkliche Identität anerkennen und macht daraus dann auch schwierige ethische Probleme. Dinge. Darf ich also heute mir schon etwas versagen, bloß damit das später was bringt? Oder darf ich heute schon machen, was ich will, sodass ich mir für später irgendwas da verschließe? Das versucht er dann genauso zu behandeln. Er nennt das Puzzling Cases, dass das genau nochmal geht wie in dem Interpersonalen. Was kann man von mir verlangen, was ich zurücknehme Ihnen gegenüber? Wie der Levinas sagt, in der ganzen Philosophie kann man auf den einen Nenner bringen, après-vous, Monsieur. Wie weit geht dieses après-vous an mich jetzt? In jedem Moment, wie zuvorkommend habe ich zu sein? Oder darf ich das gar nicht? Darf ich das entgegennehmen vom anderen? Wie ist es mit meiner Zeit heute, dass ich sage, heute strenge ich mich an, Lehrjahre sind eben keine Meisterjahre, damit ich hinterher das und das kann? Oder sage ich, nein, heute lebe ich, wer weiß, ob ich überhaupt noch 20 Jahre leben werde und ob ich mich dann überhaupt noch mag oder wie das ist. Heute ist heute. Und sowas wirft er dann und diskutiert darum und bestreitet die Identität in der Zeit.
Selbst wenn es so wäre, würde ich ja niemanden so gut kennen wie mich vor 10 Jahren oder in 10 Jahren.
Insofern in 10 Jahren nicht. Also,
oder auch vorher.
Vorher. Auch da würde er sagen, da täuschen wir uns dann schon zum Teil. Unter Umständen haben...
Aber zumindest im Moment kenne ich mich besser.
Das stimmt.
Und dann das ist sagt die Frage, auch. Ob das dann nicht andere ethische Implikationen hat.
So ist es. So ist es. Ich bin auch nicht seiner Meinung. Nicht? Ich sage nur, das ist also gerade das, was er, und damit ist er berühmt geworden, mit diesem Buch da, Persons und noch was, das zweite Wort fällt mir im Moment nicht ein, wo er das also durchführt und eben dauernd solche, ich kannte ihn früher.
So lustige Ideen und so, aber dass man sowas dann so aufbaut.
Das finde ich ganz merkwürdig.
Ja.
So ist es, meine ich auch.
In der Kunst, dass jemand mal sagt, ja.
So ist es, ja. Nein, das ist so ein dickes Buch und er ist da wirklich und ist damit berühmt geworden. In England und über England hinaus.
Die Frage ist, ob er das zulässt, weil, ich meine, natürlich, es besteht ja der Unterschied weiter.
So ist es.
Nur, man sieht es ja ganz praktisch, dass sich das dazwischen maßgeblich verändern kann.
Ja, genau, so ist es.
Also, das kann sich verschlechtern und verbessern.
So ist es, ja.
Und so bis jetzt ist, kann das natürlich später genauso sein. Also in der Richtung, aber das wäre nicht, so ist es doch eigentlich auch.
Ist es auch. Also mir kam ja nur darauf an, erstmal wollte ich sagen, dass es tatsächlich solche merkwürdigen Dinge gibt, weil früher wäre man auf sowas nicht gekommen. Das andere ist, dass tatsächlich dieser Gedanke, dass ich ändere mich und ich das Mich genauso ernst nehmen muss wie das Ich und dass die wirklich identisch sind miteinander, das ist etwas, wo ich feststelle, dass wir das nicht richtig in unser Gefühl hineinkriegen, sondern dass wir doch immer unsere Selbigkeit schon ein bisschen nach dem Muster denken von einem unveränderlichen Kern oder Stein, sodass deswegen ja auch die Bibel sogar Gott einen Fels nennt. Weiter, nicht? Und das feststellt. Da wollte ich nur darauf hinweisen, dass wir hier also diese äußere Materialität, die eigentlich nach Philosophenauffassung das Unterste und das Wenigste ist, eben doch ein solches Gewicht dort bekommt, dass auch die biblische Tradition Gott einen Felsen nennt. Nicht? Bei einem Kind ist es noch nicht so. Das Kind rennt, wenn da was gefährlich ist, rennt zur Mama statt hinter eine Mauer. Nicht? Und irgendwann schiebt.
Aber ist ja dann was Bestehendes gemeint.
So ist es, ja, aber eben was. Nicht? Also eben wirklich was Lebendiges oder so. Das war der Gedanke von August Brunner, von dem Jesuiten.
Wir haben so was Beständiges in uns, aber die Sammlung drauf kann ja verloren gehen durch den Alltag, durch Sinnlosigkeiten, durch Nicht-Achtung.
Ja.
Keine Sammlung. Und durch die Sammlung kommen wir dann wieder in die Nähe, wo das stimmt eben.
Aber eben, aber was? Eben nicht ein Kern, obwohl wir das so sagen, ne? Das Herz.
Aber vielleicht darf man sich gar nicht identifizieren mit dieser Sammlung. Das ist ja das Gesammelte eben in einem Mensch.
Ah, so vielleicht würden Sie sagen. Also ich würde sagen, ich habe mich gerade darauf zu sammeln, also auf mich. Und das ist nicht das Ergebnis meiner Sammlung, sondern meine Sammlung ist nur diese Rückführung zu mir. Also der Augustinus sagt ja dann, geh von außen in dich hinein, in interiore homine habitat veritas. Also im inneren Menschen wohnt die Wahrheit und dann soll ich mit der Wahrheit über mich hinausgehen. Also wir sind zuerst mal außer uns, bei den Phantasmata, sagen die Lehrer, und von den Phänomenen, würden wir heute sagen, bei den Phänomenen. Und dann sollen wir in uns hineingehen und dann aus diesem in uns hinein, über uns hinaus.
Ja, ja, das meint
so ist es, genau so.
Weil Sie sagten ja, letzte Woche, oder nein, das ist vielleicht sogar länger her, dass ich ja nicht, ich habe einen Leib, aber ich bin nicht mein Leib. Also das Ich...
Ja. Nee, umgekehrt. Ach, nee, ich bin mein Leib. Ich bin mein Leib, aber mein Leib ist nicht ich.
Mein Leib ist nicht, das wollte ich eben
so rum, so wollten Sie sagen, ne?
Dann habe ich es.
Ja.
Mein Leib ist nicht ich, aber dieses Ich verändert sich ja
so ist es.
Durch die Zugnahme.
Ständig, genau, so ist es. Eben, und da ändere ich wirklich mich und bin nicht ein unveränderlicher Kern. Das ist eben der Punkt mit der Selbigkeit. Und drum sind wir in der Gefahr zu sagen, ich halte mich eher an sowas, wo wir nicht sehen, dass es sich so verändert. Das verändert sich natürlich auch, aber eben langsamer. Das kommt ja beim kleinen Prinzen davor, wo der Astronom da sagt, also deine Rose ist von einem Ballenentschwinden bedroht, du musst die an die Berge halten, die halten länger. Aber natürlich halten die auch nicht ewig. So ein Berg wird auch irgendwann vom Vogelschnabel weggerissen.
Darf ich das nochmal nachfragen? Ich habe einen Leib. Ich bin Leib.
Ich bin Leib. Ich habe einen Körper. Ich bin mein Leib. So ist mein Vorschlag, also ja, der terminologische. Und dann sage ich aber zugleich nochmal, dass mein Körper nicht ich bin, ist klar. Auch der Leib ist nicht ich. Das hatten wir, weil wir gestern über den Nicht-Anderen, über das Nicht-Andere gesprochen haben, das Non-Aliot. Nicht? Also ich bin mein Leib, ich habe die Schmerzen, ich habe die Lust und nicht die Zähne oder was weiß ich, wo immer auch. Und der Leib ist nicht ich. Also dieser Unterschied, der da drin steckt. Das Schlimme ist, dass das Wort Leib dann überhaupt verschwindet nochmal für viele Leute und überhaupt nur vom Körper reden. Und dann bin ich beim Plato oder Descartes und sage, ich bin eigentlich nur der Geist in einem Körper.
Und ja, das, der Leib ist nicht ich, ist ja insofern gut, weil es ja eine falsche Identität gibt.
Sehr so ist es. Damit, gibt, ja.
Und die macht ja unfrei.
So ist es. So
ja,
ist es.
Und dann löst sich, da ist was Gelöstes.
Ja.
Und von daher ist es
sehr gut. Ich meine, dass das also hilfreich wäre. Vielen Dank, ja, so denke ich. So, jetzt gucken wir weiter. Also, es verändert sich, sagt er, dann Ursache und Wirkung. Psychologisch nachgerechnet ist es der Glaube, der sich im Verbum ausdrückt, Aktivum und Passivum, Tun und Leiden. Das heißt, die Trennung des Geschehens in ein Tun und Leiden, die Supposition eines Tuenden ist vorausgegangen. Hier ist natürlich klar, dass ich jetzt dann wieder sage, wo bleibt das Medium? Nee? Weil das ist eben ja Tun und Leiden in einem. Das sich ergreifen lassen, was dort drin steckt, das hat er hier leider nicht da drin nochmal. Das müsste man noch aufnehmen. Dass er sagt, also den Täter darf es nicht geben, wenn er jetzt sagt, der Glaube an den Täter steckt dahinter, wie als ob, wenn alles Tun vom Täter abgerechnet würde, er selbst noch übrig bliebe. Warum soll er nicht übrig bleiben? Warum soll nicht der Täter sich unterscheiden nochmal von seinen Taten? Nicht? Das ist einfach hier gratis und unbegründet behauptet. Dass es bloß die Taten gibt und nicht den Täter. Wir hatten früher schon mal das Bild, wenn Sie sich noch erinnern, da hat er das immer am Blitz festgemacht. Dass er sagt, der Blitz schlägt ein oder er leuchtet auf und sagt, das ist alles falsch, denn der Blitz ist ja selber nur ein momentanes Geschehen und das sei unsere Beirrung durch die Grammatik, dass wir hier den Blitz zu einem Substantiv machen, das dann selber etwas tut. Und da gebe ich ihm natürlich recht, dass das beim Blitz also jetzt ein sprachliches Problem ist, dass wir Dinge da für sich ablösen, genau wie wir sagen, die Faust, oder so, im Unterschied nochmal zur Hand, während das ja auch wieder nur ein Zustand ist. Aber wo ich es wieder übertrieben finde, dass er hier meint, er müsse da jetzt über die Grammatik herfallen. Warum soll die jetzt das immer so genau ausdrücken, dass ich statt Faust nur sagen darf, geballte Hand? Warum soll ich nicht ein eigenes Wort dafür haben? Da sehe ich überhaupt kein Problem. Aber das mit dem Blitz, deswegen, weil er das jetzt leider hier verlängert, auf uns mit. Und zu behaupten, uns gäbe es gar nicht als Täter, sondern das flösse alles nur so durch uns durch, das finde ich eben nicht richtig. Freiheit heißt eben gerade, so sagt das Kant, eine Ursachreihe beginnen können. Ich bin nicht bloß ein Glied in Ursachreihen, sondern ich kann neue Ursachreihen beginnen. Das nennt Kant transzendentale Freiheit. Und das meine ich auch, dass das ganz wichtig ist. Wir können nicht unbeeinflusst und nicht von anderen Dingen auch bestimmt, völlig klar, aber wir können im Einzelnen eine Ursachreihe beginnen. Das kann man eigentlich nicht bestreiten. Und deswegen, klar, bleibt da noch was übrig, wenn ich von Tun absehe. Was hat er da für Interessen dran? Nicht? Hier souffliert immer die Ich-Vorstellung. Alles Geschehen ist als Tun ausgelegt worden, mit der Mythologie ein dem Ich entsprechendes Wesen. Das ist eine andere Sache, ob wir immer im Recht sind, wenn wir jetzt auch in den Naturvorgängen in jedem Geschehen einen Täter suchen. Obwohl, dass wir aufs Ganze als solches hin einen Täter suchen für ein Geschehen, das finde ich doch wieder ganz sinnvoll. Denn dass das ja einen Grund haben muss, ein Woher. Das ist eine Intuition, die, meine ich, nicht bewiesen werden kann, weil sie so völlig evident ist, dass das von irgendwo herkommt. Warum man sich da so verrennt, ist mir nicht ganz klar. Probiert es halt einfach. Also am nächsten komme ich dem schon, wo ich das schon verstehe, wenn man was Neues entdeckt, dann übertreibt man erstmal. So wie mein Beispiel ist immer dann der Buber, der so beeindruckt war von seiner Du-Entdeckung, dass er von er und sie nicht geredet hat, sondern nur vom Es. Bis ihm da der Rosenzweig dann den Kopf zurechtgesteckt hat, ne? Dass es dann wieder ging. Aber erstmal war das nicht. Und so ist es auch. Der ist so beeindruckt von diesen Entdeckungen des Unbewussten in uns und all den Geschichten, dass er das halt jetzt übertreibt. Und dann zieht man ein bisschen ab davon und dann hat sich's.
Ich glaube aber auch nicht, dass der zum Beispiel der Fichte, soweit ich das kenne, das Ich wesenhaft nennen würde. Also als Wesen. Bezeichnet er das als Wesen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Also es ist, das genau schwankt. Sie haben recht, darüber hat also der Franziskus Heeremann seine Dissertation bei mir gemacht über den letzten Fichte, mit diesem Problem, dass Fichte sagt, neben dem Absoluten kann es überhaupt nichts anderes geben, sondern nur das Bild des Absoluten. Sodass, aber dann kommt er in diesen letzten Schritten dann doch dorthin zu sagen, dass wir uns schon, also dass wir sind und haben, um uns nämlich aufgeben zu können. Also in diese, so ähnlich wie das die Simone Weil ja so scharf sagt, die hat ja ein neues Wort geschaffen, nämlich das Wort der Entschaffung, das eben das gebildet hat und sagt, und ich bekomme das Sein, damit ich es abgeben kann in der Entschaffung, Dekreation, dass ich das also weggebe, während ich, meine Formel heißt, ich habe, was ich habe, um es hingeben zu können, also nicht wegzutun, wegzuschleudern, sondern eben in der Hingabe und da bleibt es ja zugleich aufgenommen und aufgehoben. Und das kann man dann das wirft auch in seiner Dissertation Heeremann, also dem Fichte vor, dass er sagt, wo bleibt jetzt die Eigenständigkeit des Ich? Also das hat's, es ist zwar erstmal da, aber um dann eigentlich sich aufzugeben hinein ganz. Und da fehlt dann der Punkt, dass Gott hier wirklich etwas in Endgültigkeit sich gegenüberstellt. Also dieses Gegenüber, das miteinander reden, das ist allein mit dem Durch nicht getan. Wir sind nicht in dem Sinn bloß bildgleich durch, wie Fichte das sagt. Fichte sagt, das Bild ist nur durch. Und sage ich, nein, es ist nicht bloß durch. Wir sind nicht bloß Wort Gottes, sondern wir sind zugleich Hörer des Wortes, um Buchtitel von Karl Rahner aufzunehmen. Das ist das Tolle, dass also die Schöpfung eine Schöpfung im Wort ist und Wort hat nur Sinn, wenn es eine Anrede an jemand ist. Und die eigentliche Würde des jemand und der Person ist genau, dass er ein Angeredeter ist. Also nicht bloß ein Wort an jemand, sondern Hörer des Wortes, dass er selber ist. so wie in Gott schon der Sohn das Wort, zugleich auch der ist, dem das Wort gesagt wird. Also dieser wichtige Schritt, der ist zu machen. Nicht als ein Klotz, dabei bleiben wir, nicht ein Kern, kein Kirschkern, ne? Aber in dieser Selbigkeit, die gegenübersteht. Und das sagt das Wort Du. Also Gott hat uns jeden von uns zu seinem Du gemacht und er hat sich jedem uns gegenüber zum Du gemacht. Das gibt die Würde von Person her. Und deswegen ist das tatsächlich ein neuer Begriff und reicht es nicht von Rolle zu reden, wie Cicero das macht. Sondern durch diese, von der Christologie her, hat das im Christentum diese Bedeutung bekommen, in dieser Trennung von, davon haben wir geredet, von Natur und Personsein, dass Person etwas Bleibendes gegenüber ist. Ein wirkliches Mit gehört dahin. Und das können Leute, die das jetzt nicht verstehen, können das natürlich nicht nachvollziehen. Die sagen, das ist jetzt anthropomorph oder das ist verrückt oder so ähnlich. Aber Person ist von dort her ein Würdename. Es kann nicht gehabt werden. Das heißt Person. Es kann nur haben.
Viele auch einfach zu viel, glaube ich.
So ist es ja.
Die können sich das selber nicht gönnen.
Ja, ich meine auch, dass das eine Rolle spielt. Das ist es. Und das, was Sie da jetzt gesagt haben, das ist natürlich Kierkegaard, der genau das sagt, nicht? In dieser Verzweiflung, der sagt, ich gönne mir das nicht, dass Gott mir das sagt. Das spricht er extra an. Sagt er, das ist eigentlich seiner Meinung nach der eigentliche Punkt, wo dann die Verlorenheit gegenüber Gott losgeht, dass jemand sich nicht gönnt, von Gott geliebt zu werden. Weil er sagt, ich leide so an mir und dieser blöde Kerl oder Kerlin, an der ich da so leide, das wird von Gott da unendlich geliebt, da kriegt man eine Wut auf sich selbst von dort her. Und das ist das, was Kierkegaard da eigens anspricht. Als unsere letzte, da würde ich sagen, Unbindestrich-Möglichkeit.
Die Erlebnis ist immer noch ein Haben. Ja.
So ist es.
Von dem, was ich jetzt wegkomme, und das ist noch mal ein anderer Schritt.
Ja.
Ja. Oder erfordert auch dann und das Ich-Verhältnis.
So ist es. So ist es. Also das steckt jedenfalls als uns als Versuchung als letztes drin. Und
ich
deswegen.
Glaube, dass ein echtes Ich ist ja allseitig,
ja.
Wenn es ist.
Ja.
Das ist ja in allen Gliedmaßen drin. Das ist ja,
ja, so ist es.
Ja.
Gehört es hin. Und ich meine jetzt, dass ich es schön finde im Deutschen, dass wir obendrein den Ausdruck haben, dass wir jemanden, den wir mögen, sagen können, ich mag dich leiden. Und dass wir halt auch uns leiden mögen. Das müssen wir also einüben. Das nennt Guardini eben die Annahme seiner selbst. Dass ich mich leiden mag. Es ist ein Leiden.
Ja, es ist ja auch ein Leiden, da hineinzukommen.
Ja, so ist es.
Aber dann ist es ja aufgehoben in dem Moment, wo dieses Ich, die Ich-Empfindung dadurch auch entsteht.
Ja, ja, das ist eben die Frage. Es kann sich zugleich eben auch nochmal vertiefen, das Leiden. Da dran.
Oder nochmal vertieft, ja, aber gut.
Aber dann geht es ja, also Ewigkeit heißt dann für mich, dass das Leiden jetzt diese Gestalt annimmt, dass ich ja immer mehr ich selbst werde. Also da steckt drin, dass ich nicht in meinem jetzigen Zustand bleiben will. Und das könnte man durchaus etwas zugespitzt als Leiden bezeichnen hier auf Erden. Und deswegen spricht zum Beispiel Rana davon, dass es auch dieses ein Moment von Leiden, ein verwandeltes Moment von Leiden auch im Himmel geben könnte. In dem gemeint ist hiermit, dass ich mich also übersteige, aus mir nochmal heraus oder weggehe, dass dieses Element hineingehört. Das kann man noch mehr zuspitzen und sagen, wie denke ich mir die Ewigkeit? Viele denken sich die Ewigkeit, der lateinische Ausdruck heißt Comprehensor. Ich habe es erreicht. Ich habe es jetzt. Ich bin jetzt arriviert.
Ich habe es.
Ich habe es. Genau, ich habe es. Ich bin angekommen. Während ich genauso aber auch sagen kann, es ist die Form, in der ich jetzt eben nicht habe, sondern in der ich ersterbe oder weggehe. Diese Form gibt es ja auch nochmal. Also es gibt die Form, dass ich etwas habe und es gibt die Form, wo ich rein hinein vergehe, um das so auszudrücken. In der Regel nennt man das weiblich als Form. von dort her. Aber ich meine, das ist jenseits jetzt von Männlichkeit und Weiblichkeit nochmal zu denken, sodass ich die Ewigkeit von beiden Seiten her denken muss, als ein ewiges Leben und als ein ewiges Ersterben.
Ja, im Alltag bleibt es doch in der Herausforderung, dass dieses Ich hab's vertieft werden.
So ist es, genauso.
Sonst bin ich ja schlechter.
So ist es, ja. Genauso, genauso, genauso.
Und da ist ja das Problem, ja, des sich Öffnens dafür, dass ich vertieft, weil sonst falle ich, muss ich zwangsläufig auf die Nase fallen.
So ist es, so ist es. Ja. Eben, und wenn er davon eine Ahnung gehabt hätte, der Nietzsche. Das wäre doch was, nicht? Dass er das sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und deswegen ist er da immer so irgendwie so andersrum und so merkwürdig, nicht? Wenn ihm das jemand hätte klar machen können, dass das eben mit hineingehört, also Gott sehen heißt sterben, nicht bloß, dass man einfach da zerstört wird, sondern im Sinn von ersterben, dass das da genau hingehört nochmal als Vollendung. Und deswegen kann ich dann verstehen, was ja so eindrucksvoll ist, dass in dem Psalmen dann immer wieder heißt, zeig uns dein Angesicht und ich werde heil. Nicht? Obwohl es heißt, wer Gott sieht, stirbt. Also diese Verknüpfung. Ich kann es unter unserem Heil denken und andererseits unter unserem dreifachen Umsonst, von dem wir geredet haben. Und das finde ich dann schon eine tolle Sache. Und deswegen wäre es schön, wenn die Leute mal zwischendurch mal wieder vom Himmel predigen würden. Traut sich keiner. Nicht? Früher haben sie zu viel von der Hölle geredet, jetzt reden sie von der Hölle nicht und vom Himmel auch nicht, nicht? Und dann denken sich die Leute, so what? Nicht?
Aber ich muss sagen, der Nietzsche hat es irgendwo, war diese eine Stelle, dass auf alle Fälle eines zu wenig ist, die Freude.
So ist es.
Und da ist er eigentlich in einer Linie, mir sind dann viele Namen eingefallen.
Ja.
Nicht? Also auch der Benedikt. Der
so hat, ist es,
also
ja,
mir
ja.
Sind viele eingefallen.
Also ja, ja. Nee, klar, wenn wir das wüssten, könnten wir wirklich also freudiger und froher rumlaufen. So wie das also auch ja in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus noch steht. Dass sie sagen, ich erleide zwar schreckliche Dinge oder so, aber ich bin die ganze Zeit zugleich getröstet und in Freude. Dass sie das zugleich eben sagen können. Und davon ist hier keine Ahnung nochmal. Und das finde ich schon schade, dass das dann nicht mehr da ist.
Vielleicht ist es auch für uns nicht so leicht. Ich meine, ich habe es kürzlich mal gesehen mit den Gospelsängern, die haben ja schon die echte Freude, ja, der Kirche selber.
Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite, die haben eben vielleicht nicht so.
Ja, ja, es gibt schon eine Art von so Hauruck-Freude, nenne ich das so, ja, ja, so für
ja,
mich.
Ja,
nicht?
Ja, nicht? Ja. Wir nicht mehr, weil wir natürlich so viel Wissen haben, dass wir unterscheiden können von einer genuinen Freude oder von einer aufgesetzten oder gemachten Freude.
Ja.
Aber das macht einem ja keine Freude.
So ist es, das eben, das kann einem nicht machen.
Man das, aber dann hat man ja, ja, trotzdem vor dem, ja, Problem der Freude.
Also so ist es.
Wenn es genuin ist, wird es manchmal unheimlich.
Ja.
Bei dir, ja. Das ist da, was jetzt eigentlich erst,
ja,
das Problem,
ja,
man denkt, ist das, darf das jetzt
so? Ja. So ist es, ja.
Ja, ja, wir haben in dem eigentlichen Sinn, weil alles auf Kultur basiert, nicht gelernt, da wäre man ja weiter auch bei Nietzsche dran, wir haben das Tanzen nicht gelernt. Also ich weiß es, dass viele, viele Tänzer, also mich eingeschlossen, ein ganz bekannter hier, hatte ein berühmtes Gastspiel da in Neapel, und die tanzen ja da Tarantella, und jetzt sollte er auf einmal frei Tarantella tanzen. Er konnte es nicht. Er ist auf die Toilette gelaufen, ja, und hat sich eingesperrt. Und die Italiener wollten ihn holen. Natürlich die ältere Dame, Frau Fontaine, ja,
ja,
war schon Damen so und so, hatte schon alle Titel der Erde, die war dann mitgemacht. Ja, sonst so einfach,
ja, ja,
dann wieder tanzen zu
können. Ja, ja.
Wie man das natürlich auch bei Naturvölkern,
ja, eben,
die Ritualisierung hat.
Ja.
Aber es ist eben nicht so eine akademische Ritualisierung, die wir haben. Die
stellt so ist ein echtes, so ist
Problem dar. Ja. Auch der Tänzer,
ja,
kommt normalerweise selten. Und da unser Mithörer hat dafür, ja, ein Auge entwickelt, dass, ja, ein Ziel dann aufleuchtet. Ja, dann ist es ja, dann ist es gebunden auch an Tanz.
Ja, ja.
Dann, wenn man Seele auf einmal sieht, was man ja sagt, das gibt es gar nicht,
ja, ja,
aber auf einmal leuchtet sie dann auf,
so ist es,
dann hat es was mit Tanz zu tun.
Ja, eben.
Aber vorher ist es halt Ballett oder Modern Dance, nennt sich, aber viel von diesem Tanz ist nicht.
So also ist es.
Wenn man jetzt das Innere mitnimmt.
Ja, ja, genauso. Ja, ja.
Es werden halt die Bewegungen ausgeführt, so wie der Schauspieler eben seinen Text oder ja, der Tänzer, mal bleiben wir beim Tänzer, eben ja, seine Schritte exekutiert. Ja, ja. Aber das ist es
ja. Das ist es nicht.
Die sehen zwar gut
genauso
aus,
weil ja, ja,
sie formal natürlich in einem Kodex stehen, ja, wunderbar. Zum ja Teil sehen die aus, aber es ist, das ist es noch nicht.
Das ist es nicht, so ist es. Genau das, genau das. Ja, ich glaube, da machen wir jetzt da Schluss. Das ist einfach schön. Nein, nein, das ist es. Vielen Dank. Und dann noch die letzte Stunde ist also in 8 Tagen. Nicht? Da geht es dann nochmal weiter an der Stelle. Schönen Dank. Und Sie sind wieder so lieb und werfen die Zettel oben ein, nicht? Dass Sie die wieder in seinen Umschlag stecken, dann da.